Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute wird es intensiv und vielleicht wird es auch ein klein wenig unangenehm, aber auf eine gute Art. Unangenehm auf eine gute Art? Ja, lass dich überraschen. Kurz vorweg, wenn du genau wissen willst, wie meine Arbeit überhaupt aussieht, weil das Produkt an sich ja schwer zu beschreiben ist, kannst du mich über Instagram anschreiben, schreib mir eine Nachricht und schreib einfach Einblick, okay? Dann kriegst du das automatisch. So, also, wie schon gesagt, heute wird's ein bisschen anders. Denn heute schauen wir mal nicht nur auf die neueste Keramik oder den schnellsten 3D-Drucker, macht bei mir sowieso nicht so viel, oder die anderen Themen, sondern heute grabe ich so einen kleinen Goldschatz aus, den ich hier habe. Und heute schauen wir sozusagen in den Maschinenraum deines Unternehmens. Und zwar in den Teil, der nicht aus Metall und Kabeln besteht, sondern aus Menschen, Gewohnheiten und Entscheidungen. Ich habe in den letzten Monaten etwas gemacht, was mir wirklich die Augen geöffnet hat. Ich habe meine Arbeit als Berater mal statistisch ausgewertet. Und zwar den nicht Akquisebereich, sondern in den Struktur- und Prozessebereich. Ich war in den letzten 4 Jahren, war ich in über 40 Dentallaboren, habe die längere Zeit begleitet und ich habe dort fast 400 Einzelgespräche geführt. Mit Inhabern natürlich auch, aber vor allen Dingen auch mit den Meistern und mit Jungtechnikern, mit Fahrern und Bürokräften, also vor allen Dingen mit dem Team. Denn die Wahrheit, das habe ich dabei festgestellt, kommt immer von den Mitarbeitern. Denn wenn ich nur mit den Chefs und Chefinnen da rede, kommt nur diese eine Sichtweise. Und das war auch für die Chefs der Labore sehr, sehr spannend, was da so in diesen Gesprächen rauskommt, weil die erzählen mir einfach mehr. Ist so, wenn einer von außen kommt und ich war aber auch ganz vertrauenswürdig, jedenfalls haben die dann wirklich mir alles erzählt. Obwohl sie wussten, dass das natürlich auch an die Chefs weitergeleitet wird. Und da will ich dir mal heute meine Essenz draus bringen. Die ist wirklich Gold wert. Und zwar, und bevor ich dir sage, was dabei herauskam, muss ich eine Sache ganz dick unterstreichen. Wir reden hier nicht über Labore, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die irgendwie kurz vor der Pleite standen oder ein völliges Chaos hatten. Wir reden nicht über Krauterbuden, okay? Nein, diese 40 Labore gehören zu den Top 30 der Branche. Also waren wirklich, oder 30%, nicht die 30 besten Labore, sondern es waren einfach Labore, die schon gut aufgestellt waren, die schon funktionieren, die schon Systeme hatten, die schon Prozesse und Strukturen hatten, die wirklich ja gut funktioniert haben, aber immer mit dem Beigeschmack, dass viel Feuer gelöscht werden musste, viel Energie aufgebracht werden musste, viel Zeit aufgebracht werden musste. Und das sind auch Betriebe, die technisch absolut exzellent waren, die auch investiert haben, die digitalisiert sind und die wissen, wie man Zähne macht. Und trotzdem, und vielleicht gerade deswegen, hatten sie alle ein massives Problem. Die waren natürlich unterschiedlich, der eine mehr, der andere weniger. Und ich hatte auch zwei, denen da war gar nicht so viel mehr zu verändern. Die waren schon richtig gut. Aber sie steckten halt fest. Sie steckten in einer Art goldenem Käfig. Der Umsatz war da, aber die Freiheit war weg, ist vielleicht etwas übertrieben, aber das Verhältnis stimmt einfach nicht mehr. Okay? Und vielleicht kennst du das auch. Du hast dir die teure Maschine gekauft, um Zeit zu sparen. Aber irgendwie arbeitest du heute mehr als vor 5 Jahren oder genauso viel. Und du bist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und genau an diesem Punkt habe ich angesetzt. Ich habe die Protokolle dieser 400 Gespräche übereinander gelegt. Und es war schon fast unheimlich. Egal, ob das Labor in Hamburg, Berlin, im tiefsten Schwarzwald oder in der Pampa, irgendwo, was ich wo war, die Probleme waren strukturell fast identisch. Ich habe 5 Wachstumsschmerzen identifiziert, denn bei größeren Laboren ist immer so, dass das Wachstum die Organisation überholt. Und ich habe diese identifiziert, die selbst die besten Labore in die Knie zwingen. Und ich möchte dir diese 5 Punkte heute nicht nur nennen, sondern dir genau erklären, wie sie sich im Alltag anfühlen, damit du prüfen kannst, ob du auch davon betroffen bist. Also, aber vorab die gute Nachricht. All diese 40 Labore haben den Turnaround geschafft. Da war ein oder zwei dabei, das war etwas schwieriger, sage ich mal. Wir haben diese Knoten gelöst und heute haben die Inhaber haben wieder Wochenende. Sie haben mehr Zeit, sie haben mehr Klarheit im Labor, sie haben mehr Energie. Nicht nur Zeit, sondern Energie. Ich rede auch lieber vom Energiemanagement als von Zeitmanagement. Zeitmanagement ist eigentlich, ja, geht. Aber wenn die Energie nicht stimmt, dann nützt dir das ganze Zeitmanagement nicht. Und die Labore laufen trotzdem weiter und sogar profitabler als vorher. Also lass uns mal eintauchen. Was sind diese 5 Bremsklötze, die ich halt als Information von 400 Mitarbeitergesprächen bekommen habe? Punkt Nummer 1, für mich die sogenannte Harmoniefalle. Das ist der Punkt, der mich menschlich oft am meisten berührt. Die meisten Inhaber, die ich treffe, sind verdammt feine Kerle. Ja, sie sind fair, sie sind engagiert, sie wollen, dass es dem Team gut geht. Aber genau dieses Harmoniebedürfnis wird dir als Unternehmer zum Verhängnis. Es war sogar so, dass sehr viele Mitarbeiter der Chef ist total nett, oder die Chefin. Er ist echt ein ganz feiner Kerl, aber er müsste mehr Chef sein. Okay? Also, Wie sieht das aus im Alltag? Also ein Mitarbeiter macht einen Fehler, vielleicht zum zweiten Mal. Der Chef sieht das, aber anstatt das unangenehme Gespräch zu führen, anstatt klare Kante zu zeigen und Verantwortung einzufordern, nicht zu übernehmen, sondern einzufordern, abzugeben, denkt der Chef, ach komm, bevor ich jetzt hier schlechte Stimmung mache und wir ewig diskutieren, ich mach's schnell selber. Und zack, sitzt du wieder auf der Bank und reparierst, was andere verbockt haben. Was lernt der Mitarbeiter daraus? Er lernt die sogenannte Rückdelegation. Er lernt, wenn es schwierig wird, muss ich nur so lange genug hilflos gucken und dann nimmt mir der Chef das Problem ab. Und das machen die meisten gar nicht bewusst, sondern es läuft irgendwann unbewusst wie ein Programm ab. Du züchtest dir also unbewusst keine selbstständigen Mitarbeiter heran, sondern Helfer. Und du bleibst der Feuerwehrmann, der den ganzen Tag Brände löscht, statt das Haus zu bauen. Das ist die Harmoniefalle. Und damit kommen wir auch direkt zu Punkt 2, das Kommunikationsvakuum, wie ich es mal nennen möchte. Wenn ich Inhaber frage, wie kommuniziert ihr? Dann sagen fast alle, super, wir reden den ganzen Tag miteinander, die Türen stehen immer offen. Ja, vielleicht könnte ich ein bisschen mehr reden, aber nee, das ist alles gut. Aber genau das ist das Problem. Kommunikation zwischen Tür und Angel ist keine Struktur, das ist Chaos. In diesen Laboren fehlte fast immer eine echte, etablierte Meetingkultur. Also Meeting gibt es ja verschiedene, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Da muss man halt immer gucken, wann setzt man welches ein. Es gab also keinen festen Joe Fix, es gab keine Teamleiter-Meetings, die heilig sind und nie abgesagt werden. Was passiert stattdessen? Informationen werden zufällig weitergegeben, so stille Post. Ja, der eine weiß, dass der Kunde den Termin verschoben hat, der andere fräst munter weiter. Und weil es keine zweite Führungsebene gibt, also keinen echten Teamleiter, die Entscheidung treffen dürfen, läuft jede noch so kleine Frage über deinen Tisch. Chef, welche Farbe war das? Chef, darf ich das so machen? Chef, der Kunde ist am Telefon. Also wenn ich hier manchmal ein bisschen übertreibe, in deinen Augen, frag dich, okay, wie viel Prozent davon hast du? Denn es war jetzt nicht bei allen so krass, wie ich es vielleicht immer so sage, aber im Grunde möchte ich das ein bisschen also auch so darstellen, dass es halt, wie es im Großen und Ganzen schon war, aber nicht, wie gesagt, immer mit Nuancen, okay? So, wenn du das immer machen musst, wirst du halt zum Flaschenhals. Du bist selber der Flaschenhals. Und für Wachstum und so weiter und so fort und für Klarheit. Und obwohl alle stolz auf das Team sind, in Anführungsstrichen, bilden sich Grüppchen. Die Keramik redet nicht mit der Kunststoffabteilung, das Büro weiß nicht, was die Technik macht. Und das ist kein böser Wille, das ist einfach fehlende Struktur. Und jetzt kommen wir schon zu Punkt Nummer 3. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich alles stark abgekürzt, das im Detail, das würde den Rahmen hier sprengen. Aber kommen wir jetzt zu Punkt 3. Und der ist technisch gesehen der, ja, mit so der teuerste Fehler. Und das ist der fehlende Masterprozess. Natürlich, der Masterprozess ist immer so, also stell dir vor, dein Labor ist eine Fabrik. Ja, in einer Autofabrik weiß jeder ganz genau, was Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 10 ist. Und in vielen gewachsenen Laboren ist es nicht so. Klar, die Zahntechnik ist super, aber das Drumherum hakt. Ja, natürlich auch von außen, Zahnarztpraxen, Termine und so weiter und so fort. Besonders in der Arbeitsvorbereitung und im Büro habe ich in den Analysen massive Überlastung gesehen. Gerade in diesen für mich sehr, sehr wichtigen Bereichen. Klar ist Zahntechnik mittendrin das Wichtigste, aber die Arbeitsvorbereitung ist das A und O, der Grundsockel für eine gute Arbeit. Und im Büro werden halt echt, wird viel Geld auch verbrannt teilweise, weil die Rechnungen nicht wirklich alle so super richtig geschrieben werden. Also ich sag mal, das ist immer Luft nach oben. Und da habe ich halt echt eine massive Überlastung gesehen, auch in diesen beiden Bereichen. Warum? Weil unklare Aufträge in das System gelassen werden. Es fehlt der Gatekeeper. Da wird angefangen zu arbeiten, obwohl die Prep-Grenze nicht klar ist oder die Farbe fehlt. Ach, das klären wir später. Nein, das klärt ihr nicht später. Später habt ihr Stress. Was machen wir denn da? Frage ich denn den? Wann geht man zu dem? Und das kostet alles Zeit und Energie. Immer wieder dahin zu fragen, was machen wir jetzt? Was soll ich hier machen? Guck mal hier, da fehlt das und jenes. Und am Ende der Kette fehlt oft die systematische Kontrolle oder auch Endkontrolle, weil es viel auch sehr, sehr schnell geht und dann leidet das natürlich drunter. Und in vielen Laboren geht die Arbeit raus, weil der Fahrer schon hupt, so nach dem Motto. Ja, er schaut kein zweiter Meister nochmal drauf und dann kommt die Arbeit zurück, Reklamation, nicht weil sie schlecht war, sondern weil vielleicht ein Kontaktpunkt nicht gestimmt hat, den man in 30 Sekunden hätte korrigieren können. Und natürlich hat in diesen Laboren das auch schon echt gut funktioniert. Aber es sind immer die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, wenn es nicht fixiert ist, die ganz klaren Abläufe, dieser Masterprozess, dann verbrennst du Geld und Nerven. Und für mich, sage ich mal, wäre natürlich der ideale Masterprozess so, dass der Fahrer, und man muss sich so ein Fließband vorstellen, so ein Fließband in einem Dentallabor. Und dieses Fließband sollte möglichst durchlaufen, also nicht stoppen, da sollte nichts umfallen, was da drauf steht. Es sollte in einem gewissen Tempo, was jedes Labor für sich eingestellt hat, einfach laufen. Das heißt, der Fahrer kommt, stellt die neue Arbeit auf dieses Fließband. Mehr muss er nicht tun. Und dann geht's automatisch in die Arbeitsvorbereitung, erstmal in die Arbeitseingang, Arbeitsvorbereitung, dann in die Abteilung. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, was, wer macht was unter welche Bedingungen. Okay, das Fließband hat die ideale Geschwindigkeit, man kann die Dinge rausnehmen. Auch von außen, auch von den Zahnärzten, die wissen, alles klar, die haben die und die Termine, so weiter und so fort. Für Reparaturen 24 oder 48 Stunden, je nachdem, ob man angemeldet oder nicht. Und die normalen Arbeiten auch. Und somit wäre es natürlich ideal. Und nun muss man halt gucken, und in jedem Labor gibt es einen anderen roten Faden. Okay, ich habe in jedem Labor es gibt eigentlich immer die gleichen Dinge, die ich hier gerade mal aufzähle, aber in jedem Labor gibt es halt einen Punkt, einer von diesen Punkten, der besonders so nicht so gut läuft. Okay? Und das ist in jedem Labor anders. Ich zähle jetzt alle 5 aus, also nicht, dass alle 5 Punkte denkst, dass sie in jedem Labor waren. Und jeder hat seinen Punkt, der anders ist als in Labor A und nicht in Labor B wieder anders und so weiter und so fort. Und dieses einfach mal draufschauen, jetzt beim Masterprozess, wo stockt das Fließband? Wo müssen wir es anhalten? Wo fällt was runter, weil es zu schnell läuft oder ruckelt? Und das sind halt die wichtigen Punkte. Kommen wir zu Punkt 4 schon. Das ist die Spaltung des Teams. Mögliche Gruppenbildung. Also das ist ein Thema, das natürlich auch bei größeren Laboren mal schnell passieren kann. Und das ist mir aber in den Interviews mit den Mitarbeitern auch extrem aufgefallen. Wir haben zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, durch die Digitalisierung teilweise so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Labor. Auf der einen Seite die jungen Wilden oder die digital affin, die wollen scannen, designen, 3D drucken und so weiter und so fort. Die haben Bock auf Veränderung. Auf der anderen Seite sozusagen alte Garde, exzellente Handwerker, oft kurz vor der Rente oder schon im höheren Alter, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, lass mich mit dem Computer in Ruhe. Wenn ich eine Maus in die Hand nehmen soll, dann höre ich mit Zahntechnik auf. Da gibt es auch schöne Beispiele, wo jemand das gesagt hat, war um die 50. Wenn ich eine Maus in die Hand nehmen muss, dann höre ich mit Zahntechnik auf. Die ist heute Teamleiterin der CAD/CAM-Abteilung. Also du siehst, oder ich habe gesehen, man kann echt viel bewegen in einem Labor, wenn man es halt richtig macht. Aber kommen wir zurück, wenn du diese beiden Gruppen, und das kann andere Beispiele haben, ja, das kann jetzt nicht nur die Technik sein, wie ich es gerade beschrieben habe, das können auch emotionale Dinge sein, das können zwei falsche Mitarbeiter sein, also wirklich zwei faule Äpfel in einem großen Team, die halt einfach die anderen Äpfel eben auch faul machen. Also faul nicht von wenig Arbeit, sondern einfach schlechte Stimmung ins Labor bringen. So, und wenn du diese beiden Gruppen nicht aktiv führst oder zusammenbringst oder mit diesen zwei problematischen Mitarbeitern wirklich klare Gespräche führst und deine klaren Philosophien und wie du dein Labor führen willst, das nicht richtig kommunizierst, dann hast du einen Riss im Team. Und das führt zu Reibung. Und das führt dazu, dass neue Mitarbeiter, hoffentlich du machst da ein gutes Onboarding, schlecht eingearbeitet werden und weil sich keiner zuständig fühlt. Und auch das Wir-Gefühl leidet massiv, wenn es kein einheitliches Mindset dort gibt. Und wenn die neuen Mitarbeiter werden relativ schnell erkennen, wenn es dort Grüppchen gibt, okay, naja, hier scheint es irgendwie, ein paar Tagen haben die ja schon gemerkt, okay, hier scheint es irgendwie zwei Grüppchen zu geben. Die einen machen dann Frühstück, die anderen gehen da. Die anderen tuscheln, die machen dies und jenes und dann wird der sagen, okay, es scheint so, dass ich mich hier an einer Gruppe anschließen muss. Ja, das heißt, diese Grüppchenbildung wird dann weiter. Also Grüppchenbildung ist gefährlich, musst du sofort eliminieren, weil sonst kommen ja auch alle neuen Mitarbeiter, macht das ja nicht besser. Ja, und schließlich Punkt 5 ist der kaufmännische Blindflug. Also Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal wirklich, und ich meine wirklich, deine Zahlen analysiert? Kennzahlen vor allen Dingen. Was machen die Mitarbeiter für Umsätze? Was machen deine Maschinen für Umsätze? Ist das ganz klar getrennt? Also wie hoch sind deine Opportunitätskosten? Also Kosten, die ja nicht von deinem Konto abgebucht werden, die dir am Ende des Jahres am Gewinn fehlen. Also nicht nur immer den Kontostand checken, oh, das ist alles gut, über mein Gehalt, ja, Gewinn haben wir auch gemacht, alles schick, sondern wie viel Kohle verballerst du jedes Jahr? Ja, durch genau diese Dinge. Und sondern auch, welche Kunden sind wirklich eigentlich profitabel? Nee, Rainer, den kann ich nicht rausschmeißen, der macht ganz guten Umsatz. Ja, das heißt auch nicht sofort rausschmeißen, aber wie weit ist der profitabel? Wie viel macht man davon arbeiten nochmal? Wie ist die Kommunikation mit denen? Und gut, dafür ist es natürlich ganz gut, Akquise zu können, nämlich dann kann man auch Nein sagen, dann kann man sagen, alles klar, mit dir mache ich ja noch ein halbes Jahr. Also kann man sich denken. Ich hole in der Zeit Ersatz und dann werden wir uns trennen. Weil wenn der Kunde nicht profitabel ist oder auch das ganze Team nervt, weil er einfach cholerisch ist, weil er einfach schlechte Unterlagen schickt, weil er vielleicht auch noch schlecht zahlt, ja, der gehört nicht in ein Labor. Der soll sich denn zu deinem ärgsten Konkurrenten gehen, bitteschön. Also, in fast allen 40 Laboren haben wir Kunden gefunden, die vom Inhaber als top bezeichnet wurden, also jedenfalls, ja, weil sie viel Umsatz machen. Und nett sind vielleicht auch, aber nett in Anführungsstrichen manchmal auch. Bei der Analyse kam raus, diese Kunden verursachen so viel Aufwand, so viel Kulanzarbeiten, so viel Stress, sind meistens noch weiter weg und haben auch große Umsatzschwankungen, was natürlich auch blöd ist, da kannst du dich nicht drauf einstellen. Und Stress, Bodenfahrten und die halt unter dem Strich echt Geld kosten. Aber wie gesagt, ohne Daten, ohne monatliches Controlling triffst du Entscheidungen eben aus dem Bauch heraus und dein Bauch ist in diesem Fall kein guter Kaufmann. Dann sage ich, Bauchgefühl hat immer recht. Aber hier ist es halt eben was anderes. Gut, machen wir kurz das Fazit. Jetzt habe ich dir viel Schweres erzählt. Ja, vielleicht schwere Kost oder du sagst, boah, das hört sich ja alles negativ an. Und wie gesagt, ich habe das, wie gesagt, diese 5 Punkte hat niemals ein Labor komplett alle gehabt. Jedes Labor hat 1 bis 2 Punkte gehabt. Und jetzt auch nicht so, dass es dramatisch war und dass es die Firma irgendwie gefährdet hat, aber so, dass es im Jahr, wenn du so 15 Mitarbeiter waren, einfach 50.000 Euro Opportunitätskosten, also Kohle aus dem Fenster jagst, die im Gewinn fehlen, wo Mitarbeiter gegangen sind, dann wieder neue holen musst, wo es immer so eine ja, Bewegung war, wo Grüppchenbildung war, wo es einfach die Energie einfach ja, ist ganz gut. In der Abteilung ist die Energie gut, in der nicht so. Das ist dann blöd und das strengt alle an. Das strengt nicht nur dich als Chef an, das strengt auch die Mitarbeiter an. Und deswegen gehen dann auch einige und meistens gehen dann die Guten. Und daher gesehen hast du dich vielleicht auch nur an zwei Punkten ertappt gefühlt. Okay? Vielleicht sagst du, Mist, ja, das ist auch mein Alltag, da könnte man was machen. Aber jetzt kommt der wichtige Teil, dass du diese Probleme hast, heißt nicht, dass du ein schlechter Unternehmer bist. Es heißt nur, dass dein Labor schneller gewachsen ist als deine Strukturen. Vielleicht. Du hast ein Labor der Größe L, aber du führst es noch mit den Methoden der Größe S. Und deswegen habe ich ja zu Anfang schon gesagt, dass Wachstum oft die Organisation überholt. Und wenn man sagt, oh ja, wir wachsen, ja, das ist einerseits schön. Andererseits musst du auch immer Konsolidierungsphasen zwischenlegen, damit das erstmal auch einen guten Untergrund hat. Denn sonst hast du irgendwann ein großes Haus, aber auf Sand gebaut. Und dann kippt es so langsam und kriegt Schieflage. Und das ist halt nicht gut. Ja. Also die 40 Labore, von denen ich erzählt habe, standen genau an irgendeinem dieser Punkte. Und sie haben es gelöst. Nicht indem sie noch härter gearbeitet haben, sondern indem sie ihr Betriebssystem geupdatet haben. Wir haben manchmal eine zweite Führungsebene eingezogen. Wir haben Prozesse aufgeschrieben. Wir haben feste Meetings eingeführt. Wir haben nach Zahlen geführt, nicht nach Gefühl. Also extrem viele Dinge natürlich. Und bei jedem Labor ist es immer etwas anders. Aber im Großen und Ganzen ist es einer oder zwei von diesen fünf Punkten, die ich gerade mal kurz hier in dieser Podcast-Folge skizziert habe. Und das Ergebnis, die Inhaber sind weitestgehend raus aus dem Hamsterrad, also so, dass sie sagen können, alles klar, ich bin so weit noch drin, aber das ist schon mal viel, viel besser und ich habe diese und die Sache schon hingekriegt und verändert. Das ist ja auch nicht nur eine Sache von dir, sondern eben, wie du da mitgekriegt hast, ja auch von dem ganzen Team. Und das kann ich dir sagen, Ungeduld an dieser Stelle hilft dir überhaupt nicht, denn Veränderung braucht im Grunde genommen 12 Monate auf alle Fälle, um Dinge zu verändern. Das heißt nicht, dass du 12 Monate mit mir zusammenarbeiten musst, sondern dass du selber 12 Monate brauchst, mit dem Team das so und so hinzukriegen. Heute mache ich es auch so, dass ich das in 12 Wochen mache und du kriegst Dinge an die Hand, aber das ist natürlich dann trotzdem, ist es nicht in 12 Wochen getan, sondern du darfst dann das, was du bei mir gelernt hast, dann wirklich in die Tat umsetzen, aber immer in kleinen Schritten. Deswegen habe ich das auch komplett umgebaut, im Videobereich, die Schritte, es gibt jetzt ein Workbook dazu, dass du wirklich Schritt für Schritt machst. Aber dranbleiben und nicht irgendwie eine Woche oder 2 Wochen gar nichts machen. Wenn du gar nichts machst, also angefangen hast, im Team groß gesagt hast, so und so, alles klar, das und das machen wir jetzt, so und so, also das Team mit ins Boot holst, das ist sehr, sehr wichtig, wie man das macht. Und wenn du dann 2-3 Wochen pausierst und nichts machst, und das gerade zu Anfang, dann glauben sie dir nicht mehr. Naja, Chef hat wieder irgendeine Idee gehabt, dann hat er angefangen und dann hört er wieder auf. Jeden Tag 10 Minuten reicht. Okay? Und das Gute ist ja, du holst das Team immer mit rein. Auch die dürfen jeden Tag 5 oder 10 Minuten was machen. Und zwar jetzt nicht mehr arbeiten, sondern an den Strukturen arbeiten. Sie müssen nur wissen, was. Und das ist halt eben wichtiger. Und das, denn sind die Mitarbeiter auch eben zufriedener gewesen. Also es war, wenn ich da war, sind auch einige Mitarbeiter mal gegangen. Also jedes Labor hat, nicht jedes Labor, aber 80% der Labore, wenn ich da war und wenn wir dieses Ding gemacht haben, haben zwei Mitarbeiter, 1 bis 2 oder manchmal eine 3 nicht, 1 bis 2 Mitarbeiter sind gegangen, haben gekündigt. Und das war erstmal auch Mitarbeiter, die gut in Technik waren, aber im Nachgang war das für die Chefs und für das Team ein Segen, dass die gegangen waren. Und es war auf einmal, konnte man die gleichen Umsätze schaffen, obwohl das ein oder andere Labor gesagt hat, ich brauche noch mehr Mitarbeiter. Nein, ich sage, neue Mitarbeiter ist zu 80% nur das Symptom und nicht das Problem. Und auf einmal haben die das sogar mit dem gleichen Team, mit 2 Leuten weniger statt mit 2 Leuten mehr geschafft. Weil die Stimmung im Team besser war. Im ganzen Labor war die Stimmung besser. Eine ganz andere Energie. Und ich merke, ich rede wieder von Energie und nicht von Zeiten und nicht von Überstunden, sondern von Energie. Und das ist halt ein echt wichtiger Punkt, der mir auch dann aufgefallen ist. Und erst hatte ich ein schlechtes Gefühl, oh Gott, jetzt war ich da und jetzt gehen zwei Mitarbeiter. Die haben aber auch gemerkt, okay, das passt hier nicht. Das, und da rede ich wieder von Frequenz, von Energie. Ja, das passte einfach nicht. Und sie haben dann nochmal ganz schnell Forderungen gestellt, die wurden nicht eingehalten und dann oder nicht gemacht. Meistens mehr Geld. Das ist dann Schmerzensgeld. Und dann sind die halt gegangen. Und das war gut so. Und es ist verrückt, dass manchmal nur ein Mitarbeiter von 20, wenn der geht, weil das einfach ein Toxi ist, wie wir sie nennen, kann die ganze Stimmung im Labor zum Positiven verändern. So, und das ist halt, sind viele Dinge passiert. Das war mega spannend. Und wenn du also merkst, ey, ich bin technisch, ich gehöre zu den wirklich Top-Laboren, ich bin technisch gut aufgestellt, ich habe hier super Umsätze, ich habe gute Gewinne, aber strukturell noch nicht, dann ist das kein Grund zur Panik. Weil es gibt immer Möglichkeiten, das zu ändern. Und es ist sozusagen dann eben dann, das ist ein wichtiger Startschuss sozusagen für die Transformation noch mehr weg vom Handwerker, noch mehr hin zum echten Unternehmer. Und ich rede hier von Laboren, die mindestens 6, 7 Mitarbeiter haben oder ein Team von 6 Leuten haben und sagen, ich will auch wachsen. Da ist es extrem wichtig, sich einfach um diese Strukturen zu kümmern. Und denn am Ende ist das Zauberwort, heißt delegieren. Dann hast du definitiv Zeit und mehr Energie. Aber delegieren kannst du nur, wenn du was Gutes hast zum Delegieren. Ja klar, delegieren kannst du immer. Aber was für eine Qualität hat das, was du da delegierst? Und ich sehe halt einen Chef von einem größeren Dentallabor so, dass man, also größeren heißt, wie gesagt, ab 6, 7 Leute, dass man eben so der Dirigent ist und nicht im Orchester zu viel mitspielt. Das kannst du jederzeit machen, wenn du dazu Bock hast, mach es. Ja? Und das kannst du auch selbst bestimmen, nur nicht mehr zu müssen, sondern einfach nur zu wollen. Gut, also in diesem Sinne habe ich dir mal ein bisschen von diesem, ja, für mich Goldschatz, der hier bei mir insgesamt 300 Seiten füllt, habe ich dir mal eine Essenz davon gegeben. Und dass das vielleicht der ein oder andere Punkt sein könnte oder ist, wo du dich halt wiederfindest. Du weißt, wo du mich findest. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut. Dein Rainer.